Grundsätzlich soll die Politik sich in andere Dinge einmischen, die wichtiger sind. Markteingriffe durch den Staat sind aus meiner Sicht sehr problematisch.
Guten Morgen, Mahlzeit und schönen Abend, je nachdem, wann Sie bei uns reinhören. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wirtschaft kompakt, dem Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg. Ich bin Robert Etter, Chefredakteur der Salzburger Wirtschaft, und ich spreche einmal im Quartal mit Peter Buchmüller, dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg, in unserem Podcaststudio über aktuelle Wirtschaftsthemen. Servus Peter.
Servus Robert.
Lieber Peter, wir zeichnen unseren Podcast am 20. August auf. Der Sommer ist ja leider schon fast wieder vorüber. Aus meiner Sicht haben zwei Wirtschaftsthemen den heurigen Sommer und die innenpolitische Debatte geprägt. Es war einerseits die Diskussion rund um die Teilzeit, angestoßen vom Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer, und die Diskussion um Eingriffe bei den Lebensmittelpreisen, die Finanzminister Markus Matterbauer vorgeschlagen hat. Ich kann mir vorstellen, dass du als Lebensmittelhändler not really amused warst über diesen Vorschlag des Finanzministers.
Du sagst es, lieber Robert. Ich glaube, nicht nur ich als Lebensmittelhändler war nicht amused, sondern die ganze Kette, die Lebensmittel erzeugt, vom Erzeuger bis zum Einzelhändler, waren hier etwas vor den Kopf gestoßen. Aus meiner Sicht ein verzichtbarer Beitrag des Finanzministers, wie wir wissen, reine Symbolpolitik. Der Lebensmittelhandel, der Einzelhandel und der gesamte Lebensmittelhandel sind völlig zu Unrecht an den Pranger gestellt worden mit dieser Aussage. Grundsätzlich würde ich einmal sagen, ist ja die Regierung selber schuld mit ihren überbordenden Förderungen, gießkannenartig ausgeschüttet, ist natürlich auch nicht sehr gut. Die hohen Gehaltsabschlüsse der Beamten und bei den Rentnern in den letzten Jahren hat mit dazu beigetragen, dass also die Preise steigen. Die Energiepreise, einer der größten Treiber bei den Preisen, ist natürlich auch schuld an der hohen Inflation, und natürlich auch die hohen Lohnabschlüsse der letzten Jahre schlägt sich durch vom Erzeuger bis zum Endkonsumenten.
Aber kannst du unseren Hörern dann erklären, warum die Lebensmittelpreise oder die Lebensmittel bei uns teurer sind als zum Beispiel in Deutschland?
Also ich bin ja selber Lebensmittelhändler, und es liegt sicherlich nicht an den großen Gewinnspannen der Lebensmittelhändler. Also man weiß ja, dass der Lebensmittelhandel Gewinnmargen hat von null, viele sogar keine Gewinne machen, bis zu maximal 3% des Umsatzes, des Nettoumsatzes. Und hier spricht man also nicht von Riesenmargen, die an den Konsumenten weitergegeben werden. Große Gewinne machen eher die internationalen Konzerne. Da könnte man ansetzen, um natürlich die Preise zu senken. Natürlich auch die hohen Rohstoff-, Lohn- und Energiekosten, habe ich ja schon gesagt. Die Logistik natürlich auch, die auch betroffen ist. Darf man nicht vergessen. Das ist ganz ein wichtiger Beitrag. Und wir im Lebensmittelhandel im Österreichischen haben sehr viele regionale Produkte, die wir regionalen Bauern abkaufen, regionalen Erzeugern abkaufen. Und natürlich bei diesen kleinen Einheiten, bei den bäuerlichen Betrieben sind die Preise natürlich etwas höher. Aber deswegen kommen auch die Deutschen zu uns, um besonders gute Qualität zu kaufen. Schlechte Qualität haben sie selber. Kleinere Binnenmärkte ist natürlich auch klar. Stichwort der Preisaufschlag der internationalen Konzerne. Darum müsste sich die Politik kümmern, nicht Preiseinschränkungen zu machen. Und in Österreich gibt es natürlich viele kleine Einheiten, die in Deutschland wesentlich größer sind. Kleine Einheiten, kleine Geschäfte brauchen höhere Margen, um überhaupt überleben zu können. Das ist so. Die Ausstattung der Geschäfte in Österreich ist wesentlich besser wie in Deutschland. Und wir haben natürlich auch höhere Gehälter, das habe ich auch schon einmal angebracht. Wir sind alle im KV verankert, das ist in Deutschland nicht so. Die haben den Mindestgehalt, und der ist wesentlich geringer wie bei uns der KV-Abschluss. Alles das macht das aus und noch vieles mehr, dass in Österreich teilweise, muss ich immer sagen, die Lebensmittelpreise höher sind.
Das Filialnetz, das bei uns sehr dicht wird oder das bei uns sehr dicht ist, wird ja auch immer wieder ins Spiel gebracht. Wie schätzt du das ein? Trägt das dazu bei, dass die Lebensmittel teurer sind, weil man nicht weit hat zum nächsten Lebensmittelhändler, genau, wo man ja einkaufen kann?
Wir haben wesentlich mehr Quadratmeter pro Kopf zur Verfügung wie in Deutschland, wie in anderen Ländern. Und das ist es natürlich auch. Wir beliefern, der Großhandel beliefert sämtliche kleine Täler. Bis ins letzte Tal gibt es Lebensmittel, ist die Nahversorgung gesichert. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für die Bevölkerung. Hätten wir das nicht irgendwo noch 30, 40 Kilometer einen großen Lebensmittelhändler, wie das in Deutschland so ist, dann könnte man das natürlich auch billiger, könnte man die Lebensmittel billiger verkaufen. Das ist so. Aber wollen wir das? Das ist die andere Frage. Wir sind ein Tourismusland und auch die Touristen wollen vor Ort einkaufen. Das muss man alles berechnen. Und wir leben gut in Österreich.
Was spricht denn deiner Meinung nach, wenn wir noch bei dieser Thematik der Preiseingriffe, der Markteingriffe bleiben, was spricht denn deiner Meinung nach dagegen, dass die Politik sich einmischt in den Markt?
Grundsätzlich soll die Politik sich in andere Dinge einmischen, die wichtiger sind. Markteingriffe durch den Staat sind aus meiner Sicht sehr problematisch. Nur bei absolutem Marktversagen wäre das gerechtfertigt. Das liegt aber in dem Fall nicht vor. Preise haben auch eine wichtige Signalwirkung, die entscheidend für eine funktionierende Marktwirtschaft ist. Steigt die Nachfrage eines Produkts, steigt der Preis, das wissen wir alle. Das signalisiert man den Produzenten, der Produzent stellt mehr her, dann sinken, werden die Preise wieder günstiger. Angebot und Nachfrage passen sich an, das wissen wir. Davon profitieren natürlich auch die Konsumenten und natürlich auch der Produzent. Ich kann dringend abraten, die Finger davon zu lassen. Den Wettbewerb durch Preisregulierung zu unterbinden, das erinnert uns doch ein wenig an Planwirtschaft. Absolut, die hat also eigentlich, glaube ich zu wissen, nie funktioniert. Beispiel haben wir da in Ungarn, haben sie in die Treibstoffpreise eingegriffen, also Treibstoff gedeckelt sozusagen, lange Schlangen an den Tankstellen, leere Zapfhähne. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Wenn jetzt zum Beispiel in die Preise eingegriffen wird und es rentiert sich nicht mehr für den Produzenten, dieses Produkt zu erzeugen, dann wird es nicht mehr erzeugen. Ein kleines Beispiel möchte ich bringen. Kann ich zum Beispiel im Verkauf mit einem Produkt die Kosten nicht mehr decken? Na, was werde ich machen? Ich werde das Produkt ganz wenig anbieten und eventuell ausgehen lassen und gar nicht anbieten. Weil wie sollte ich unter dem Preis verkaufen? Ich habe ja auch Kosten. Ganz jeder klar. Händler hat Kosten und die müssen abgedeckt werden. Das soll sich der Herr Finanzminister mal anschauen, die Kosten eines Lebensmittelhändlers, egal ob groß oder klein, dann kann er in die Preise eingreifen. Aber da müssen die Margen so sein, dass da auch noch Gewinne gemacht werden können.
Aber was kann man denn tun? Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Was kann man denn tun, um das Preisniveau gerade bei den Lebensmittelpreisen zu senken?
Die Ursachen wissen wir ja, wo sie liegen. Die Wurzeln der Teuren liegen nicht im Supermarktregal. Sonst würden ja lauter Wurzeln rumliegen, sondern in den hohen Rohstoffpreisen, das sagen wir ja immer wieder, Rohstoffpreise steigen durch schlechte Ernten und so weiter, die hohen Energiekosten und natürlich die hohen Lohnkosten. Wenn es um die Löhne geht, wenn ich jetzt an den Herbst denke, wäre natürlich auch Zurückhaltung angesagt bei den Steigerungen der Löhne. Hat also auch die Bundesregierung einen großen Anteil der dass Löhne so gestiegen sind in Österreich. Wenn wir uns zurückerinnern, ein, zwei Jahre, wo also die Beamten und die Pensionisten fast 9,2% Steigerung bei den Löhnen gekriegt haben. Das ist unvorstellbar und fördert natürlich auch die Kosten. Weil wie sollte dann bitte in der Privatwirtschaft der Lohn weniger steigen? Das ist ja fast unmöglich. Ich habe also seinerzeit mit dem Finanzminister gestritten, dass das natürlich ein absolutes No-Go ist. Ja,
du hast ja damals auch darauf hingewiesen, dass sich das wahrscheinlich nicht ausgehen wird, dass mit den Lohnsteigerungen auch die Kaufkraft anspringen wird. Das hast du ja damals auch
gegen
viele Experten schon ins Spiel gebracht.
Man hat das geglaubt, dass also das in den Konsum fließt, fließt aber nicht in den Konsum.
Wird gespart.
Das heißt, es wird alles gespart und die Sparquote hat sich um 4% erhöht, die ist normalerweise zwischen 7 und 7,5 die Sparquote der Österreicher und kratzt jetzt an den 12%. Das heißt, die Leute haben Geld, geben sie aber nicht aus. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht für die Wirtschaft. Der Konsum springt nicht wirklich an. Energie muss billiger werden, da sollte man sich mehr bemühen darum. Man sollte auch noch einmal das Beamtenpaket und das für die Pensionisten aufschnüren. Die haben ja schon einen Zweijahresabschluss. Der ist in normalen Phasen okay, aber in einer Krisensituation wesentlich zu hoch. Das muss unter der Inflationsrate sein.
Die Regierung steht heute in den Salzburger Nachrichten, will jetzt diese heißen Eisen anpacken. Glaubst du, dass das jetzt wirklich passiert, dass man diese Dinge nochmal aufschnürt, das Beamtenpaket und auch bei den Pensionen, dass man da eingreift?
Also ich
notwendig wäre
es. Dringend notwendig, weil ja, das hat ja Auswirkungen auf die anderen KV-Verhandlungen. Natürlich, wenn ein Beamter die Inflation plus 3% kriegt, 0,3% kriegt, Entschuldigung, dann erwartet natürlich auch der normale Bürger in der Privatwirtschaft, dass seine Löhne auch so steigen. Das ist unbedingt notwendig und ich hoffe, sie haben das Rückgrat und verändern das im Sinne der ganzen Bevölkerung, im Sinne von Österreich. Ganz, ganz wichtig.
Wenn wir vielleicht noch einmal zurückkehren zu der Diskussion, die der Finanzminister Matterbauer losgetreten hat. Wie beurteilst du denn das ganz so ganz generell, diese Diskussion? Ist das auch ein Zeichen dafür, dass man in einer Politik feststeckt, die vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist mit Markteingriffen und anderen Dingen?
Mit Markteingriffen und Arbeitszeitreduktionen. Und weniger Fleiß werden wir nicht weiterkommen. Das ist also so eine schon eher marktschreierische Aussage von der linken Seite in unserem Staat. Das geht einfach so nicht. Vermögensteuern.
Dürfen wir auch nicht vergessen, gehört da auch nicht dazu.
Vergessen, ja. Das mag für manche so im ersten Blick gut klingen. Auf dem zweiten Blick zeigt sich diese populistischen und klassenkämpferischen Ansagen gehen sich im Grunde eigentlich nicht aus. Markteingriffe sind ja langfristig schädlich für die Wirtschaft und auch für den Konsumenten. Arbeitszeitverkürzungen, wie lange rede ich davon schon, dass sich das nicht ausgehen wird? Wenn die Gesellschaft wird ja immer älter, das ist eigentlich sehr kurzsichtig. Die Vermögensteuern zum Beispiel nicht, führen ja dazu, dass Kapital abwandert und dringende Investitionen in unseren Ländern nicht mehr getätigt werden. Also wenn ich Kapital habe und ich muss Steuern dafür bezahlen, gehe ich halt woanders hin. Das geht ja heute nicht mehr mit dem Geldkoffer, sondern mit einem Mausklick ist das Geld in einem anderen Land. Und das, die Reichen müssen wir im Lande lassen. Da kommen Investitionen und schaffen Arbeitsplätze und das wäre natürlich ganz, ganz
alle.
Wichtig. Es profitieren alle. Es darf nicht mit dem Finger auf die Reichen gezeigt werden. Wir brauchen sie, würde ich einmal sagen. Die schaffen Arbeitsplätze und Wohlstand auch.
Also ein klares Nein zu Markteingriffen, Arbeitszeitreduktionen, Vermögensteuern. Kommen wir vielleicht noch zum zweiten Thema, das diesen Sommer geprägt hat. Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer hat vor kurzem die Debatte rund um die Teilzeit wieder angefacht.
Also ich habe sie ja schon lange angefacht und ich bin sehr, sehr froh über den Herrn Minister Hartmannsdorfer. Wir verstehen uns in dieser Sache sehr, sehr gut und bin ich ihm auch dankbar, dass er diese Debatte angefacht hat. Wir haben ja noch den Niederlanden die zweithöchste Teilzeitquote in Europa. Das ist natürlich auch eine ziemliche Wettbewerbsbremse, die wir uns gerade in diesen Zeiten nicht leisten können und auch nicht leisten wollen. Vor allem auch wegen der Alterung der Gesellschaft. 1,4 Millionen Babyboomer gehen in den kommenden 10 Jahren in Pension. es kommen nur 900.000 nach, da ist ein Gap von 500.000 Leuten. Das gibt eine riesige Lücke, die sich da auftut. Die muss gefüllt werden, aber nicht mit Teilzeit, sondern mit Vollzeit.
Absolut.
Das ist so. Ich möchte aber schon einmal, weil das kommt immer zu kurz, klar sagen, es geht nicht um jene, die in Teilzeit, aber die Betreuungspflichten haben. Um diese Menschen geht es nicht.
Ich glaube, das muss man deutlich sagen. Das wird auch immer wieder, auch das hat auch der Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer genau diese Gruppe sozusagen ausgenommen.
Man glaubt immer, wir meinen alle. Ja, wir meinen nicht Leute, die also gesundheitliche Einschränkungen haben, eben auf ihre Kinder aufzupassen, haben auf Betreuung der vielleicht Eltern, die etwas krank sind. Mit diese Leute meinen wir nicht und das meint auch der Finanzminister nicht. Also ganz wichtig ist auch, der Rat der europäischen Finanzminister hat Österreich bei der Einleitung des Defizitversands, dürfen wir auch nicht vergessen, unter anderem empfohlen, die Vollzeitquote bei den Frauen zu erhöhen. Das kann aber dann nur gelingen, dass wir auch schon seit 5 Jahren predigen, wenn wir eine anständige, ordentliche Kinderbetreuung haben. Das wäre wohl einer der größeren Hebel. Nicht? Aber jetzt gibt es eine Auswertung von der Agenda Austria, das macht mich schon etwas stutzig, eine Bundesländerauswertung. Demnach liegt Wien mit einer flächendeckenden Kinderbetreuung mit einem Vollzeitanteil von 35% nur, obwohl die Kinder in Betreuung gehen könnten, sogar hinter Salzburg mit 36,2% und sogar hinter dem Burgenland und knapp vor Niederösterreich, das immer als Negativbeispiel herangezogen wird.
Das ist schon erstaunlich. Ja?
Es ist sehr erstaunlich, weil wenn die Kinderbetreuung voll da ist, wie in Wien mit 35% nur Vollzeitbeschäftigten, das sagt schon was aus. Das ist eigentlich auch mit der hohen Arbeitslosigkeit. Wir können darüber streiten, woran es da hapert. Ja, da brauchen wir jetzt natürlich auch, es gibt natürlich Fehlanreize im System, die schnell beseitigt gehören aus meiner Sicht. Außerdem braucht es diese steuerlichen Anreize, sind ja zu wenig, die wir bei Vollzeit haben. Ein Teilzeitbeschäftigter zahlt so wenig in die Sozialversicherungen, zahlt kaum Steuern oder gar keine Steuern. Und natürlich der arbeitet, wird grundsätzlich bestraft. Unser Steuersystem ist eigentlich das falsche System. Das müsste eigentlich auch besser verteilt werden. Ja.
Kannst du dir auch vorstellen, wenn jemand Teilzeit arbeitet, dass er vielleicht das System nicht ganz so ausnützen kann, wie jemand, der Vollzeit arbeitet, dass man mehr Selbstbehalte zum Beispiel hat im Gesundheitssystem?
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das sind immerhin 320.000 Menschen, die in Österreich Teilzeit arbeiten, obwohl sie keinen triftigen Grund dafür haben. Also ich denke schon, dass das ganz, ganz wichtig wäre. Und das ist wirklich dieser Spruch vom Pensionsexperten Bernd Marin, der hat es wirklich trefflich formuliert, das möchte ich schon sagen. Das ist nicht von mir, aber er gefällt mir sehr gut. Jeder hat ein Recht auf Faulheit, aber auf seine eigenen Kosten. So sehe ich das auch. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage. So geht es einfach nicht, weil wer ohne triftigen Grund Teilzeit arbeitet, tut das auf die Kosten der Allgemeinheit. Das muss uns bewusst sein. Die Agenda Austria hat uns auch vorgerechnet, dass dem Staat dadurch fast 5 Milliarden Euro pro Jahr entgehen an Steuern und natürlich auch an Sozialversicherungsabgaben. Ich hoffe, dass man das sieht und nicht die schützende Hand darüber legt, die armen Leute, die so also 38,5 Stunden arbeiten müssen, das wird in Hinkunft zu wenig sein und wird sich nicht ausgehen aus meiner Sicht.
Also ich
muss ich ein bisschen streng sein.
Also du bist für mehr Arbeit, mehr Vollzeit statt Teilzeit und einfach generell, es braucht generell wieder so...
Fleiß muss sich lohnen. Ja. Man sagt es immer wieder, dieses schöne Wörtchen, Fleiß muss sich lohnen. Aber das ist es nicht in Österreich. Überstunden muss die Steuer gestrichen werden, damit sich das wieder lohnt. Es gehört also, der Mittelbau der Steuer muss raufgesetzt werden. Weniger Steuern für Leute, die halt 30-35% Steuersatz haben, das gehört eher verringert, ja, mhm. aber es müssen auch die, die weniger verdienen, Steuern bezahlen, was jetzt nicht ist bis 12.000, 13.000 Euro. Nicht? Mhm.
Das sind natürlich alles Dinge, die im Bereich der Bundesregierung liegen. Wie bist du denn insgesamt mit der Arbeit der Bundesregierung, zumindest jetzt bis zur Sommerpause, zufrieden?
Ja, zufrieden bin ich eigentlich wirklich nie so richtig zufrieden, weil es sind zwar punktuell einige gute Maßnahmen für die Wirtschaft und auch Initiativen gesetzt. Besonders muss ich natürlich schon hervorheben, dass sich der Wirtschaftsminister ein bisschen raushängt und wirklich Ansagen macht. Das gefällt mir. Wir wissen ja, die Trinkgeldpauschale, die jetzt geregelt ist, man hat also hier schon Rechtssicherheit, hat zwar aus meiner Sicht oder aus Unternehmersicht insgesamt dauert das immer alles zu lange. Und das Mittelstandspaket, ja, Pauschalierung und Nova-Befreiung, wo man natürlich schon jetzt noch nachbessern muss, bei der Nova-Befreiung für die kleinen LKWs oder wie man das immer nennt, das geht auch nicht, dass hier also keine elektrischen Fensterheber drin sein dürfen. Das ist ja ein Witz, ja. Der Sonderklasse. Das muss natürlich verbessert werden. Die Abschaffung der Belegausdruckspflicht, ja okay, ist auch ein kleiner Teil, aber das sind so Kleinigkeiten. Elektrizitätswirtschaftsgesetz, dass Stromkosten sich gesenkt werden sollen, wäre sehr wichtig.
Ist gerade noch in Begutachtung,
ja, wenn wir sehen, was da rauskommt. Schauen wir mal, was rauskommt. Nicht? Man muss ja immer die Überschriften klingen ja immer sehr gut. Mhm. Das hat man ja gesehen bei der Nova-Befreiung. Und wie das Gesetz dann ausschaut, da müssen wir uns noch überraschen lassen. Aber wir werden uns melden, wenn es nichts bringt. Verfahrensbeschleunigungen, ja,
wäre abwarten, wichtig.
Mhm. Abwarten und wieder mal Tee trinken. Ich hoffe, das kommt. Und die Einführung der Teilpension ist ein kleiner Schritt bei der Pensionsreform. Aber es fehlen insgesamt die großen Würfe. Da ist nichts da, was also wirklich sagt, okay, das ist es, da wird Geld eingespart, da rührt sich was. Echte Reformen im Gesundheits-, Bildungs- und Pensionssystem fehlen mir natürlich. Mhm. Und viele Dinge für die Wirtschaft wären wichtig. Nicht neue Steuern, sondern mal auf sich selbst zu schauen, wo kann ich im Staat einsparen. Und da gäbe es Milliarden einzusparen, ohne dass ich einen Euro Steuer einhebe.
Die Staatsquote ist ja gestiegen und nicht gesunken und hat schon die 50%-Marke überschritten. Also ich glaube, da wäre schon einiges drinnen.
Ja, du darfst mich nicht einmal ansprechen auf das, weil da werde ich schon wieder ein bisschen böse.
Dann ändern wir sofort
das. Ein bisschen böse.
Dann wechseln wir sofort das Thema.
Der erste Schritt, was ein Unternehmer tut, wie es in seinem eigenen Laden, das heißt in diesem Ladenstaat aussieht, wo kann ich hier Kosten einsparen? Das tut jeder Unternehmer. Aber die Politik macht es anscheinend nicht und da bin ich ein bisschen,
Jetzt muss ich dich aber trotzdem noch fragen, weil in vielen Gesprächen ist da immer diese Frage aufgetaucht, welche Benotung würdest du denn der Regierungsarbeit geben? Es ist zwar sozusagen die Ferienzeit schon fast vorbei und die Notenvergabe war vor eineinhalb Monaten, aber welche Note würdest du denn der Regierungsarbeit geben?
Gott sei Dank ist die Notenvergabe vorbei, weil sonst würden sie mit einer nicht sehr guten Schulnote nach Hause gehen. Also ich würde mal sagen, für mich bewegen sie sich zwischen 3 und 4.
Mhm, ja. Also viel Luft nach oben.
Viel Luft nach oben. Also es gibt vieles zu verbessern, vieles aufzulösen. Viel Arbeit liegt vor den Herrschaften. Ich hoffe, sie nehmen das ernst.
Mhm. Wem du wahrscheinlich auch keine besonders gute Note geben würdest, vermute ich mal, ist Donald Trump. Er hat Zölle gegen die EU in der Höhe von 15% verhängt und die sind jetzt seit kurzem in Kraft. Gibt zwar noch ziemlich viele Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, aber wie wird sich denn deiner Meinung das ganze Thema Zölle auf die Salzburger Wirtschaft auswirken?
Ja, du sprichst mich an auch über die Note des Herrn Trump. Also ein Einser wird es sicher nicht geben. Unzuverlässig, würde ich einmal sagen, wankelmütig, ein Narzisst der Sonderklasse, da kann es keinen Einser geben. Also den würde ich auch eher ganz, ganz weit hinten einreihen. Grundsätzlich können wir natürlich auch froh sein, dass es keinen Handelskrieg gibt zwischen den USA und Österreich und Europa insgesamt, weil die USA sind ja für Salzburg auch sehr, sehr wichtig, ist der zweitwichtigste Exportmarkt. Und wenn man über Zölle spricht, Zölle sind nie gut, für beide Seiten nicht gut. Ja, weil in den USA steigen die Preise für europäische Waren und wir sind dann nicht mehr so konkurrenzfähig. Also das hat also, glaube ich, für beide Seiten nicht wirklich einen großen Vorteil, außer für den Staatshaushalt in den USA, der schlechter dasteht wahrscheinlich wie unsere. Da gibt es natürlich Einnahmen, aber ob das langfristig gelingt, das ist eine andere Sache. Ist natürlich auch in diese 15%, man hat ja also gesagt, 35 sollten es werden, dann, wenn man das anschaut, könnte es natürlich auch ein kleiner Erfolg sein, aber wie gesagt, Zölle sind nie gut, ist ein wirklich krasser Wettbewerbsnachteil für die heimische Wirtschaft. Noch dazu, weil der Euro gegenüber dem Dollar um 15% zugelegt hat, das macht das Ganze nicht einfacher, sondern noch schwieriger. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wird spannend. Es sind viele Fragen offen. Schauen wir mal, wie Trump das macht mit seiner Wankelmütigkeit, würde ich es einmal nennen. Einmal so, einmal so. Kommt ihm vor, er möchte mehr. Wir wissen es ja nicht. Er sagt ja heute das und morgen das. Aber ich hoffe, dass es bei diesen 15% und vielleicht in Folge auch weniger wird und es wieder so wie früher wird mit ganz kleinen Zöllen oder gar keinen Zöllen.
In den vergangenen Tagen hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass zumindest wieder ein bisschen Bewegung auch in die Ukraine-Geschichte kommt, dass der Konflikt vielleicht doch noch gelöst werden könnte. Da hat sich Trump ja hervorgetan. Vermutlich hat man von Seiten der EU da gerade bei den Zöllen versucht, ihn nicht zu verärgern, damit man dann sein Backup hat, auch in den Verhandlungen bei der Ukraine-Krise. Wie schätzt denn du die Situation ein? Glaubst du, dass da was weitergeht jetzt, dass man da vielleicht endlich Frieden machen kann? Und das würde sich wahrscheinlich auch positiv für die Wirtschaft auswirken, oder?
Ja, man kann es nur hoffen, nicht, dass also sich die Herrschaften einigen, dass hier Frieden wird. Natürlich in der Ukraine wäre natürlich sehr, sehr positiv, auch für Europa, für die ganze Wirtschaft, klar. Ich traue diesem Trump nicht ganz, weil er halt einfach einmal hin und einmal her springt. Und das kann man nicht wirklich, ich kann es nicht einschätzen. Ich hoffe, dass die Europäer stark genug sind, dass sie da ein bisschen entgegenwirken, dass also hier auch dann die Grenzen wirklich auch geschützt sind und dass da also Putin dann nicht wieder weiter Krieg betreibt. Also das müsste schon ein wirklich guter Frieden sein, würde ich einmal sagen, wo sich die Europäer einbringen, wo sich die USA mit einbringen, beim Grenzschutz dann. Ja, ich hoffe es, also ich hoffe, dass es gut ausgehen wird. Das wäre sehr, sehr gut für uns alle und auch natürlich für die Ukrainer, für die ganzen. Sag jetzt mal, wenn man seinen Sohn im Kriegsgebiet hat und jeden Tag schaut, ob er noch überlebt hat, also wäre das natürlich auch für die Familien und die Leidtragenden dieses Krieges sehr, sehr gut. Die also den Krieg betreiben, müsste man einmal ihre Söhne dorthin schicken, dann würden sie den schnell beenden.
Wahrscheinlich.
Das so denke wär, ich
wär immer ein nicht. Vorschlag.
Wäre, das wäre eigentlich wirklich, da soll sie mal drüber nachdenken, wie viel Leid sie verursachen mit dem.
Von der großen Weltpolitik wieder zurück nach Salzburg in die Landespolitik. Wir haben ja seit Anfang Juli eine Landeshauptfrau, Caroline Edtstadler, ist auch für die Wirtschaft ressortverantwortlich, nicht die gesamte Wirtschaft. Ich glaube, der Tourismus ist ja nach wie vor bei Stefan Schnüll. Aber wie ist denn so dein erster Eindruck? Sie ist noch nicht lange im Amt, aber wie schätzt du Caroline Edtstadler ein?
Ich kenne ja unsere neue Landeshauptfrau schon seit längeren Jahren, habe eigentlich immer ein gutes Verhältnis mit ihr gepflegt. Wir haben auch schon einige Gespräche geführt und ich denke schon, man muss jedem Neuen eine Chance geben. Und ich glaube, dass die Caroline, also unsere neue Landeshauptfrau, das sehr, sehr gut machen wird. Wir werden sie natürlich, wo es geht, wenn sie das wünscht, unterstützen mit unserem Know-how in der Wirtschaftskammer. Und es geht eigentlich nur gemeinsam und nicht einsam. Ja? Wenn wir zusammenarbeiten, kann das ganz, ganz gut sein fürs Land. Wir wollen das beste Bundesland, wirtschaftlich das beste Bundesland bleiben. Und das hoffe ich doch, dass es gelingt. Ich bin guter Hoffnung.
Sehr gut. Es wird auf jeden Fall ein spannender Herbst. Ich glaube, das kann man auf alle Fälle sagen. Mit der neuen Landeshauptfrau, mit vielen Dingen, die jetzt hoffentlich die Bundesregierung anpacken wird. Auch wir in der Wirtschaftskammer haben einige Dinge, die wir anpacken wollen im Herbst. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Lieber Peter, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Und ich darf mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein bedanken. Mein Name ist Robert Etter und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören bei der nächsten Folge von Wirtschaft kompakt, dem Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine feine Zeit. Auf Wiederhören.
Pfiat euch. Alles Gute.